Deutschlandfunk, Andruck.
Narrativ ist heute ein etwas abgenutzter Begriff, aber wirksam sind Erzählungen eben seit jeher. So werden bestehende Zustände auf Erzählungen begründet oder Ansprüche auf Macht oder Besitz. Geschichtsschreibung und Dichtung von Klerikern zur Ottonenzeit etwa standen im Dienst des Königshauses, sollten also die Legitimität der Herrschaft stützen. Der Mönch Widukind von Corvey verfasste im 10. Jahrhundert aus Fakten und Mythen, aus Anekdoten und Fiktivem seine Sachsengeschichte. Sie berichtet vom Aufstieg der Ottonen, also auch vom Ende der Vorherrschaft des fränkischen Karolingergeschlechts. Trotz aller Ungewissheiten und der Auftragsdichtung geschuldeten Verfälschung eine wichtige Quelle zur deutschen Geschichte, zur Entstehungsgeschichte des Deutschen Reichs. Wie lesbar die Sachsengeschichte, die Res Gestae Saxonicae, noch heute ist und was sie uns über die Politik und Kriegsführung im Frühmittelalter verrät, weiß unser Rezensent Tobias Lehmkuhl zu berichten.
Selbstverständlich hatte man vor 1000 Jahren noch nichts von unabhängigem Journalismus oder vom Neutralitätsgebot der Wissenschaft gehört. Vor allem Werke historiografischen Charakters wurden im Auftrag weltlicher oder kirchlicher Mächte geschrieben, was häufig dasselbe war. Es hätte auch gar kein anderes Publikum für ein Geschichtswerk gegeben, denn nur wenige Menschen, zumeist Mönche, konnten überhaupt lesen und schreiben. Erlernt einmal ein König das Alphabet, ist es Widukind von Corvey in seiner Sachsengeschichte besondere Erwähnung wert. Freilich tun sich Mächtige nicht durch Belesenheit hervor, sondern durch ihr taktisches Geschick, durch Mut und Kriegsglück. Für den Glauben wird im weitgehend christianisierten Europa zu diesem Zeitpunkt kaum noch gestritten, stattdessen für die Erweiterung des eigenen Territoriums und Machtbereichs.
Als die in den Mauern Eingeschlossenen die aufgestellten Schlachtreihen sahen und sich selbst in äußerster Not erkannten, unternahmen sie kühn durch die Tore einen Ausfall und stürmten in blinder Wut auf ihre Feinde ein. Man schleuderte die Speere, dann ging die Auseinandersetzung mit Schwertern weiter. Und da ein harter Kampf entstand, wurden viele auf beiden Seiten getötet. Die einen kämpften um ihre Heimat, für Frauen, Kinder und schließlich für das eigene Leben, die Sachsen aber für Ruhm und Landgewinn. Dabei erhoben sich das Geschrei der sich gegenseitig anspornenden Männer, der Waffenlärm und das Stöhnen der Sterbenden.
Im ersten der drei Teile seiner Sachsengeschichte erzählt Widukind davon, wie mit Schwert und Speer, vor allem im Kampf mit den Thüringern, die Grundlage für das Ottonenreich gelegt wurde, aus dem bald das Heilige Römische Reich hervorgehen sollte. Der zweite Teil handelt vom Aufstieg und den Taten König Ottos I., der dritte schließlich davon, wie er als Kaiser seine Macht festigt und erweitert. Dabei ist Widukinds Geschichte einerseits ein Lobgesang auf das herrschende Geschlecht, andererseits aber erlangt sein Werk durch die Lebendigkeit der Darstellung und das erzählerische Geschick des Autors eine Qualität, die mehr aus ihm macht als eine bloße, ohnehin zweifelhafte Quelle. Vor allem in jenen Passagen, in denen es um Vorzeichen und Wunder geht, erinnert die Sachsengeschichte an den ersten großen Geschichtstext der Geschichte, Herodots Historien. Auch Herodot sagt: Ich kann zwar nicht alles überprüfen, was man mir berichtet, aber ich halte es sicherheitshalber trotzdem für die Nachwelt fest. Widukind nutzt sogar einen besonderen rhetorischen Kniff, um auch das Wunderbare, zumindest andeutungsweise, in seinen Text zu schmuggeln.
Mittlerweile packte wegen dieses Unglücks eine riesige Furcht ganz Sachsen, das sich um den König und sein Heer ängstigte. Es erschreckten uns außerdem ungewöhnliche Zeichen. Vielerorts wurden die Kirchen durch ein gewaltiges Unwetter erschüttert, und alle, die es sahen und hörten, brachen in größtes Entsetzen aus. Priester und Nonnen kamen vom Blitz getroffen um, und vieles andere ereignete sich zu jener Zeit, was schrecklich zu sagen ist und von uns deswegen übergangen werden soll.
Widukind irrt selten, wenn es um Daten geht, und eigentlich nie, wenn es um Tatsachen geht. Man fragt sich, woher er all seine Informationen bezogen hat, und staunt, wie stark die orale Tradition in den Klöstern noch im 10. Jahrhundert gewesen sein muss, welch immenser Wissenstransfer stattgefunden hat, und das, obwohl Europa damals extrem dünn besiedelt war und von einer Straßeninfrastruktur nicht die Rede sein konnte. Daher spielt das Wetter in einer seiner wenigen ausführlichen, dafür aber sehr plastischen Schlachtbeschreibungen eine Rolle, ein Faktor, der auch in heutigen Kriegen immer noch entscheidend sein kann.
In vorderster Front machte der Markgraf einen Angriff gegen die Barbaren, aber weil die wenigen gegen die vielen nichts ausrichteten, kehrte er zum Heer zurück und berichtete, dass die Barbaren keine größere Reiterei hätten, aber eine unzählige Menge von Fußkriegern, die durch den nächtlichen Regen so behindert waren, dass die Reiter sie kaum mit Gewalt dazu brächten, zur Schlacht vorzurücken.
Geschichte ist für Widukind eine Geschichte der Schlachten und Kämpfe. Der Kämpfe mit äußeren Feinden wie mit inneren, denn nicht selten gilt es, machthungrige Verwandtschaft in Schach zu halten. Genauso aber ist Geschichte für ihn vor allem auch eine der Intrigen, des Wortbruchs, der List und des Hinterhalts. Und darin erwiesen sich die Sachsen als besonders talentiert.
Tobias Lehmkohl mit einer Würdigung der Res Geste Saxonicae, der Sachsengeschichte, von Widukind von Corvey. In einer zweisprachigen Version, lateinisch-deutsch bei Reklam verlegt, übersetzt und herausgegeben von Eckhard Rotter und Bernd Schneidmüller, 304 Seiten, 8,60 Euro.